Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcast.
Herzlich willkommen zum Radl Info vom Freitag, den 6. September. Heute geht's bei uns um Folgendes.
Wir setzen eigentlich auf zwei wichtige Standbeine. Wir sind einerseits ein journalistisches, aber eben auch vor allem ein soziales Projekt. Und wir verkaufen natürlich nicht nur das Magazin, also nicht nur die Inhalte, sondern wir verkaufen eben auch die Idee.
Den Dialog herstellen zwischen Jung und Alt. Dieses Ziel verfolgt das Projekt Generationentandem aus Thun. Dann?
Why did you choose the trombone?
Because it's very sexy.
Das Berner Sinfonieorchester hat gestern Abend nach zweijähriger Absenz sein Wiedereröffnungskonzert im renovierten Kulturcasino gespielt. Mit dabei Posaunist Vincente Clement Galatayud. Und am Freitag ist wie immer Zeit für unsere akustische Hörkolumne, heute von und mit Dennis Schwabenland, der nach einer Odyssee durch Ämter und Einbürgerungstests nun die Schweizer Staatsbürgerschaft erlangt hat.
Irgendwie fühlt sich das so an, beziehungsweise fühlt sich nicht so an, weil es sich ja eben nicht anfühlt, als ob man ein Jahr älter geworden wäre. Nämlich genau gleich wie vorher.
Am Mikrofon durch die Sendung begleitet Katrin Hiss.
Rabe Info.
Wir kommen zuerst zu den aktuellen Meldungen des Tages, heute recherchiert von Gisela Feutz.
Wie verschiedene Berner Medien berichten, setzt sich die Stadt Bern für ein Parkcafé am Egelsee ein. Der Gemeinderat zieht einen Entscheid der kantonalen Bauverkehrs- und Energiedirektion BVE weiter an das kantonale Verwaltungsgericht. Die BVE hat die Bau- und Betriebsbewilligung für das Parkcafé aufgehoben. Die Begründung, das Café sei nicht zonenkonform und eine Ausnahme zu machen, wäre nicht in Betracht gezogen, weil nicht genügend öffentliches Interesse an einem Parkcafé bestehen würde. Diese Argumentation ist für den Gemeinderat nicht nachvollziehbar, zumal der Versuchsbetrieb im Quartier grossen Zuspruch gefunden habe. Gestern veröffentlichte die SRG ihr neuestes Wahlbarometer. Gut 6 Wochen vor den Parlamentswahlen scheint das Thema Klimakatastrophe viele WählerInnen zu beschäftigen. Sowohl die Grüne Partei als auch die Grünliberale Partei legen laut Umfrage mächtig zu. Würde heute gewählt, wäre die SVP hingegen grosse Verliererin. Minus 2,6% müsste sie bei den Wahlanteilen verzeichnen, bliebe aber weiterhin stärkste Kraft im Parlament. Bei Ausschreitungen kamen in Südafrika seit dem Wochenende bis zu 10 Menschen ums Leben. Ziel der Angriffe waren meist MigrantInnen und deren Geschäfte. Die Polizei nahm rund 100 Personen in Gewahrsam. Die Gründe für die Attacken sind laut tagesschau.de vielfältig. Unter anderem hätten südafrikanische Lkw-Fahrer demonstriert gegen die Anstellung von AusländerInnen in ihrer Branche. Auch kursiere in den sozialen Medien das Gerücht, dass ImmigrantInnen schuld seien an der hohen Arbeitslosigkeit im Land. Als Reaktion auf die Ausschreitungen haben mehrere afrikanische Länder Fußballspiele gegen Südafrika abgesagt. Auch der ruandische Präsident hat einen Staatsbesuch vorerst vertagt. San Francisco stuft die Waffenlobbyorganisation NRA neu als terroristische Organisation ein. Die Regierung der kalifornischen Stadt nahm vorgestern eine entsprechende Resolution an, das berichtet die deutsche Zeitung Die Zeit. San Francisco wird nun seine Beziehungen zu Firmen überprüfen, welche die NRA unterstützen. Täglich sterben in den USA rund 100 Menschen durch Schusswaffen. Trotzdem wehrt sich die einflussreiche und milliardenschwere NRA vehement gegen strengere Waffengesetze. Ein Team von neuseeländischen WissenschaftlerInnen glaubt, das Phänomen rund um Nessie im schottischen Loch Ness geklärt zu haben. Gestern hat das Team seine Forschungsergebnisse der internationalen Presse präsentiert. Die ForscherInnen haben über 200 Wasserproben untersucht und DNA herausgefiltert. So lässt sich ziemlich genau bestimmen, welche Pflanzen, Insekten, Fische und Säugetiere sich im Gewässer befinden. Die Analyse zeigt, Nessie ist ganz bestimmt kein Monster, kein urzeitlicher Plesiosaurier und auch kein Hai, sondern höchstwahrscheinlich einfach ein großer Aal. Und damit noch zum Wetter. Das Wochenende bringt wechselhaftes Wetter. Das Thermometer steigt kaum über 15 Grad. Und auch ein erster Blick auf nächste Woche zeigt, viele Wolken, kaum Sonne, bei Temperaturen zwischen 10 und 15 Grad.
Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Brücken bauen zwischen Jung und Alt, das ist leichter gesagt als getan. Doch genau darum geht es den Menschen, die hinter dem noch jungen Magazin von UND, das Generationentandem, stehen. Angestoßen durch eine Matura-Arbeit ist das einzigartige Projekt aus Thun in den vergangenen Jahren immer größer geworden und überzeugt mittlerweile mit einem professionellen Auftritt. Und das Generationentandem ist aber nicht nur ein regelmäßig erscheinendes Magazin, sondern in erster Linie eine Plattform, die junge und alte Menschen in Kontakt bringen will. An den unterschiedlichsten Anlässen kommen die verschiedenen Generationen zusammen, diskutieren über gesellschaftlich relevante Themen und lancieren gemeinsam neue Projekte. So etwa auch das Generationenfestival, welches am Wochenende in Thun bereits zum zweiten Mal ausgetragen wird. Salim Staubli war für uns beim Generationentandem zu Besuch und sprach mit dem 25-jährigen Elias Rüegsegger und der 74-jährigen Annemarie Voss über die Erfolgsgeschichte von UND, das Generationentandem.
UND, das Generationentandem ist ganz langweilig ein Verein mit dem Ziel, die Generationen zu verbinden, und tut das schon nunmehr seit 7 Jahren. Und dies mit unterschiedlichen Produkten und Ideen, zum Beispiel mit einem Magazin, einem redaktionellen, das 4-mal im Jahr herausgegeben wird vom Verein selber. Und dies eben immer in Zusammenarbeit von älteren und jüngeren Menschen getan wird. Dann gibt es eine Veranstaltungspalette von ganz unterschiedlichen Events, von kleinen Gesprächsrunden, Stammtisch bis hin zu einem großen Generationenfestival. Und das alles mit dem Ziel, die Generationen zu verbinden und auch ein bisschen Lobbyarbeit zu betreiben für die Idee, in der Gesellschaft ein bisschen mehr Gemeinschaft außerhalb von Familie und Beruf herzustellen.
Generationen zu verbinden und mehr Gemeinschaft herzustellen, sei letztendlich aber nicht nur eine Frage der Organisation, sondern vor allem des Willens, betont Elias Rüegsegger nachträglich. Die Motivation, sich zu begegnen und in einen Dialog zu treten, liege letztendlich bei den Menschen selbst. Doch mit ihrer Plattform ist es dem Team von UND, das Generationentandem, gelungen, dafür eine gute Ausgangslage zu schaffen.
Ich denke, es ist schon nicht eine komplett natürliche Situation, dass sich ältere und jüngere Menschen außerhalb von Familie und Beruf einfach so begegnen. Und daher muss man diese Situation auch ein bisschen herbeiführen, sage ich jetzt mal. Und wenn man das aber dann tut, dann merkt man meistens, dass eigentlich das eigene Alter nicht eine Rolle spielt für die Beziehung, die dann zwischen den Menschen entstehen kann. Also am Anfang braucht es Starthilfe, aber dann wird es oft ein Selbstläufer.
Begeistert vom Projekt ist auch Annemarie Voss. War die 74-Jährige zu Beginn noch ein einfaches Mitglied, so ist die rüstige Rentnerin mittlerweile nicht nur fester Bestandteil im Team, sondern organisiert sogar das Generationenfestival vom kommenden Wochenende mit.
Ich habe es genau einmal davor gemacht, vor 2 Jahren. Das hat unwahrscheinlich viel Spaß gemacht und vor allem war es auch ganz toll, dass wir eine so großes Echo darauf hatten. Leute haben mir noch ein Jahr später erzählt, gibt's wieder eins, macht ihr das noch? Das war so toll und es war vom Wetter her nicht wirklich toll, aber wir hatten viele Leute, unwahrscheinlich schöne Begegnungen mit den Künstlern unter den Besucherinnen zusammen. Also für mich war es klar, ich mache da gerne nochmal mit, obwohl ich abschätzen konnte, es braucht viele Stunden Arbeit.
Berührungsängste mit jungen Menschen hat Annemarie Voss schon längst keine mehr. Im Gegenteil, aufgrund ihrer Erfahrung ist sie überzeugt, dass manchmal bereits ein einzelnes Wort reicht, um mit einem jungen oder einem älteren Menschen ins Gespräch zu kommen.
Ich habe natürlich durch Theaterspielen schon immer mit jüngeren Leuten zusammengearbeitet und ich mag das auch. Aber ich kann das an einem Beispiel erklären. Wir haben einen Ausflug gemacht und wir haben auch ganz junge, noch Schüler dabei. Und ich bin einfach mit denen auch nicht so ins Gespräch gekommen. Der saß mir gegenüber und ich habe gesehen, dass er liest und frage, was liest du denn da? Und dann kam das mit Fantasy und dann haben wir über Fantasy gesprochen und dann war plötzlich ein sehr intensives Gespräch da und dann haben wir gemerkt, das wird über so viele Jahre hinweg ähnliche Ansichten und Vorlieben haben. Und das war, glaube ich, für beide recht bereichernd.
Auch wenn der Austausch zwischen Alt und Jung beim Generationentandem an erster Stelle steht, so reicht die inhaltliche Palette des Magazins weit darüber hinaus. Die Entscheidung, worüber berichtet wird, liegt in erster Linie bei den vielen freiwilligen Autorinnen und Autoren und sorgt letztendlich auch für einen spannenden Mix, findet Elias Rüegsegger.
Wir sind wirklich nicht ein Thema-Projekt. Also das Generationenthema ist eigentlich mehr formeshalber gemeint. Also die Form ist immer die Perspektive auf die verschiedenen Generationen. Also auch nicht nur jung und alt, sondern eigentlich die verschiedenen Generationen. Aber die Themen, die wir dann setzen, sind eigentlich generell gesellschaftspolitisch relevante Themen, die die Gesellschaft oder eben auch die Beteiligten bei UND, das Generationentandem, ansprechen. Was oftmals diskutiert und thematisiert wird, sind so allgemeine Lebens- und auch Sinnfragen, die gerade jüngere und ältere Menschen sehr ansprechen, beispielsweise junge Menschen, die auf dem Weg sind, ins Berufsleben einzusteigen, überlegen, wie sie ihr Leben leben wollen, und Ältere, die sich um die Pensionierung genau dieselben Fragen stellen. Oder was will ich noch in meinem Leben, jetzt wo ich mehr darf und nicht mehr nur muss? Und das sind eigentlich ziemlich ähnliche Fragen, bei denen beide Generationen dann miteinander ins Gespräch kommen. Und wir als Verein, wir überlegen eigentlich auch immer, welche Themen wollen wir jetzt größer setzen, und achten wir darauf, dass wir sicher am Ball des aktuellen Zeitgeschehens sind und zugleich auch Themen setzen, die wir finden, die kommen ein bisschen zu kurz. Zum Beispiel haben wir kürzlich mit unserem Angebot Generationenforum das Thema Einsamkeit lanciert und haben das positiv wie negativ diskutiert.
Diese Themenwahl hat UND, das Generationentandem, ein Stück weit auch seinen Erfolg zu verdanken, findet Elias Rüegsegger. Dass ein solches Magazin dem stattfindenden Medienwandel trotzen und überhaupt existieren kann, ist seiner Ansicht nach nur deshalb möglich, weil es sich hierbei in erster Linie um ein soziales Projekt handelt.
Ich denke, wir sind nicht in dem Sinn die Lösung, wie man die ganze Finanzierungskrise im Journalismus beheben kann. Wir setzen eigentlich auf zwei wichtige Standbeine. Wir sind einerseits ein journalistisches, aber eben auch vor allem ein soziales Projekt. Und wir verkaufen natürlich nicht nur das Magazin, also nicht nur die Inhalte, sondern wir verkaufen eben auch die Idee. Und diese Idee, die Generationen zusammenzubringen, die stößt auf viel Gutwill in der Gesellschaft. Und viele Leute, die finden, ja, das ist eigentlich eine gute Sache. Ich habe zwar nicht Zeit, mich direkt zu engagieren, aber ich unterstütze dieses Projekt. Und auf diese Leute sind wir natürlich maßgeblich angewiesen. Ich denke schon, dass wir generell wachsen, und wir merken auch, dass die Abozahlen, die nehmen auch zu, aber stärker noch nehmen die Mitgliederzahlen zu. Und wir haben eigentlich im Verein auch ein bisschen die Strategie, die wir verfolgen, dass wir eigentlich vor allem bei den Mitgliedern wachsen wollen, weil das sind Leute, die sich noch mehr damit identifizieren können, nicht einfach nur die Inhalte kaufen, sondern eben auch die Idee und die Menschen dahinter, die sich mit diesem Investment quasi eben dann die Möglichkeit haben, sich generationenverbindend zu engagieren. Wir setzen natürlich schon vor allem auch auf online, also dass wir unsere Beiträge auch multimedial im Internet verfügbar machen. Was man sicher sagen kann, dass wir ein Amateurverein sind und darauf stolz sind. Also bei uns kann jeder mitmachen. Es ist im positiven Sinn ein Jähkamin. Man kann auch sagen, es ist wie ein großer Sandkasten, bei dem jede und jeder irgendwo ein Türmchen bauen kann, gemeinsam mit anderen. Und so entstehen ganz viele tolle Dinge.
Die erfolgreiche Arbeit von UND, das Generationentandem, kann jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, dass in der Öffentlichkeit nach wie vor gerne vom sogenannten Generationenkonflikt oder Generation Gap gesprochen wird. Das sei eigentlich sehr schade, findet Annemarie Voss. Sie ist davon überzeugt, dass es einen solchen Konflikt in Tat und Wahrheit nämlich gar nicht gibt.
Ich glaube, ganz wichtig wäre schon, dass das in den Medien nicht mehr als Konflikt angeschaut wird, weil ganz oft wird von, ja, die Jungen bezahlen für die Alten und solche Sachen gesprochen. Und ich merke bei den Jungen überhaupt nicht, dass die irgendwie so denken. Sicher gibt es viele, aber ich habe das Gefühl, da kann man ganz schön Politik damit machen. Und im Grunde genommen verstehen sich alt und jung so gut, wie sich andere Leute verstehen, und mit einigen kann man einfach nicht. Fertig.
Ja, es gibt viele junge Menschen und viele ältere Menschen, bei denen, da merke ich, da habe ich nicht viele Gemeinsamkeiten, und es gibt eben auch ganz viele ältere Menschen, da merke ich, die sind mir viel näher als so manche junge Menschen. Und ich denke auch, dass dieser Generationenkonflikt medial und auch politisch oftmals hochgeschaukelt wird und oftmals einfach nur auf die AHV-Diskussion reduziert wird, was total verkürzt ist. Ich denke, wir leben heute in einer Gesellschaft, in der es Luxus geworden ist, gemeinschaftliche Beziehungen unabhängig von Familie und Beruf zu pflegen. Das gibt es heute selten. Und ich denke aber, es gibt ein großes Bedürfnis in der Bevölkerung, diese Beziehungen weiterhin zu pflegen. Aber es gibt oftmals die Möglichkeiten nicht. Nehmen wir mal als Beispiel Thun. In Thun haben wir nicht allzu viele öffentliche Orte der Begegnungen, wo man zusammenkommen kann. In Bern gibt es das zum Beispiel mit dem Berner Generationenhaus oder auch mit anderen kulturellen Playern, sage ich jetzt mal. Und Thun ist da in einer Größe, wo es das vielleicht noch nicht gibt. Es ist auch vieles im Gange. Und das ist sehr spannend auch für uns als Organisation, da auch mitzuwirken, damit es mehr solche Orte geben kann. Auch gerade, wenn man die Veränderung der Arbeitswelt noch in den Blick nimmt, also dass vielleicht der Übergang in die Pensionierung immer fließender wird, oder auch die Gedanken wie mit dem bedingungslosen Grundeinkommen, das sind Themen, die auch uns sehr beschäftigen, oder die ganze Digitalisierung, die uns vor riesige Herausforderungen stellt. Das sind alles Themen, die verschiedenen Generationen natürlich enorm betreffen. Und die Themen, die deuten alle auch darauf hin, dass es eben wichtig ist, dass nicht nur die Arbeitswelt, sondern das Leben als Ganzes in den Fokus gerückt wird. Was will man eigentlich im Leben und was ist es einem wert? Was ist der Sinn davon? Und da ist der Fokus eben nicht nur auf die Arbeitswelt schon auch sehr relevant.
Soweit Elias Rüegsegger und Annemarie Voss im Gespräch mit Salim Staubli. Weitere Infos über das Projekt und über das Generationenfestival vom kommenden Wochenende gibt's unter generationentandem.ch. Gleich geht's hier weiter mit einem Gespräch mit einem Posaunist. Erst hören wir aber Musik. Hier sind The Who mit My Generation. Just because we get around. Talking about my generation. Things they do look awful. Talking about my generation. I hope I die before I get old. Talking about my generation. To my generation, baby. Why don't you all fade away? Try to dig what we all say. I'm not trying to cause a big sensation. I'm just talking about my generation. What we all say. I'm trying to cause a big sensation. Just talking about my generation. This is my generation. This is my generation.
trying to put us to death.
Talking about my generation.
Just because we could get around.
Talking about my generation.
Things ain't doing it awful.
Talking about my generation.
I hope I die before I get old.
Rabe Info.
Es existiert bereits seit 142 Jahren und gehört zu den größten der Schweiz, das Berner Sinfonieorchester BSO. Beheimatet ist das Berner Sinfonieorchester im Casino Bern. Die letzten zwei Jahre mussten die Musikerinnen und Musiker allerdings ins Exil, weil das Casino umgebaut wurde. Gestern Abend nun fand die große Wiedereröffnung statt mit einem Konzert des Berner Sinfonieorchesters. Rund 100 Musikschaffende sind beim BSO angestellt. Dazu gehört auch Vicente Climent Calatayud. Der gebürtige Spanier ist einer der 6 Posaunisten im Orchester und sein Herz gehört ganz und gar seinem Instrument. Gisela Feutz hat sich mit Vicente Climent Calatayud getroffen.
So this is the garderobe of the musicians.
Yes.
How many trombones do you have here?
It's crazy.
Er habe so viele Posaunen, dass die anderen MusikerInnen manchmal mit ihm schimpfen würden, sagt dieser Mann hier.
Hello, here is Vicente Climent and I'm a trombone player of Berner Symphony Orchestra. I'm from Spain, from Valencia, city of oranges. The best oranges.
Vicente ist einer von 100 Musikern des Berner Symphonieorchesters BSO. Seit 4 Jahren ist er in Bern zu Hause und mit ihm 13 verschiedene Posaunen. In Valencia, wo er herkomme, gäbe es eine lange Tradition für Blechblasinstrumente, sagt Vicente. Er und die Posaunen, das sei eine alte Liebe.
Why did you choose the trombone?
Because it's very sexy. Yeah, and no, also because I saw on the wall a picture of it and I was like a kid.
Als ich ein Kind war, sah ich ein Bild von einer Posaune. Ich fragte meine Lehrerin, was das für ein Instrument sei. Ohne zu wissen, wie es klingt, wusste ich, das will ich spielen. Zuvor wollte ich wie alle Kinder ein Schlagzeug. Dieses Bild hat alles verändert. Mir gefiel die Form des Instrumentes, der Zug und der Schalltrichter, großartig.
I really like this form, you know, it's a beautiful form, like with the slide and the bell. I think it's super nice.
13 Posaunen besitzt Vicente insgesamt. Und je nachdem, welches Stück das BSO spielt und welche Art von Ton gefragt ist, wählt er ein anderes seiner Instrumente. Darunter ist auch eines der Marke Vincent Bach, also quasi der Rolls-Royce unter den Posaunen.
The trombones that were made on the 60s, 70s in the US, there is like a really famous brand, it's called Vincent Bach.
Es gibt eine sehr bekannte Marke, welche in den USA in den 60er und 70er Jahren hergestellt wurde. Vincent Bach. Es ist schwierig, in Europa eine Posaune dieser Marke zu finden. Ihr Material ist anders, die Resonanz dadurch größer und die Mundstücke sind anders geformt. Eine Vincent Bach aus den 60ern klingt so, wie eine Posaune eben klingen sollte. Heute versucht man ja, so groß, dunkel und rund als möglich zu klingen. Der heutige Klang erinnert mehr an ein Euphonium oder eine Tuba. Dabei ist die Posaune doch eigentlich eine große Trompete.
And it's becoming more a sound of euphonium or tuba than trombone. Trombone is a big trumpet, basically.
Nachdem Vincente das Mundstück auf die Posaune geschraubt hat, das extra für ihn entworfen wurde, gibt er eine Kostprobe, wie unterschiedlich Posaunen klingen können. Für Laienohren ist der Unterschied ein kleiner. Nummer 1. Und Nummer 2.
Der Unterschied im Klang. Die erste Posaune klingt runder, die zweite ist greller und lauter. Die würde ich für Barockstücke oder Mozart brauchen.
But if you want, I can take another one. Mm-hmm. This case, this is super special.
Als nächstes öffnet Vincente einen schweren Posaunenkoffer aus Holz, der innen mit schimmerndem hellblauen Samt ausgekleidet ist. Zum Vorschein kommt eine derjenigen Posaunen, die in Europa enorm begehrt sind. Eine Vincent Bach aus den 70er Jahren.
And normally it's like people who knows about this, wow. They feel like this is, you are like opening a bottle of wine of 100 years.
Wie wenn man eine 100-jährige Flasche Wein öffnen würde, sei dies, sagt Vincente. Die Laien würde den Unterschied im Ton wohl nicht hören, den es aufgrund des unterschiedlichen Materials gäbe. Posaunisten würden das aber natürlich schon. Und dann spielt er ihn, den Rolls-Royce unter den Posaunen, die Vincent Bach aus den 70er Jahren. Als teuerstes Instrument aller Zeiten gilt eine Stradivari-Bratsche, welche für 45 Millionen US-Dollar verkauft wurde. Im Vergleich dazu seien Posaunen billig, sagt Vincente. Selbst antike Posaunen. Verkaufen würde er sie trotzdem nie, seine Vincent Bach.
It's not super expensive. Trombones are not like violins. But it's special, you know. It's just special because there are not so many.
Diese Posaune ist sehr speziell, weil es nicht so viele von ihrer Sorte gibt. Der emotionale Wert ist hoch. Ich würde sie nie und nimmer verkaufen. Wenn man eine Posaune richtig teuer verkaufen will, muss sie noch die Originallackierung haben. Sie darf also noch nie berührt worden sein. Sobald man den Lack berührt, geht der Wert runter. Diese Vincent Bach hier könnte ich vielleicht für 3'000 Franken verkaufen. Aber man verkauft doch nicht einfach etwas, das man sehr gerne hat.
So it's these things you don't sell like so easy when you find something you really like.
Vincente Clement Galatayud haben wir gehört, er ist Posaunist beim Berner Symphonieorchester, das gestern Abend das renovierte Kulturcasino wiedereröffnet hat. Das ganze Programm gibt's unter casinobern.ch.
Rabe Info Radioblog.
Es ist Freitag und somit Zeit für unsere akustische Hörkolumne, den Radioblog. Schauspieler und Regisseur Dennis Schwabenland berichtet uns alle 6 Wochen über sein Unterfangen, Schweizer Bürger zu werden. Ob da jemand Einspruch erhebt? Wir hören die 5. Folge von Schwabenland im Schweizerland. Annulliert.
Schwabenland im Schweizerland.
Ja. Schwabenland im Schweizerland. Der Name ist Programm. Mehr denn je. Denn wie ihr vor der Sommerpause hören konntet, wurde ich nach 15 Jahren in der Schweiz eingebürgert. Ja, es ist tatsächlich wahr. Lange 30 Tage musste ich zittern, ob irgendein Dubo noch Einspruch gegen meine Einbürgerung erheben wird, und es hat tatsächlich keiner gewagt, was mich ein wenig verwundert. Und jetzt bin ich Schweizer durch und durch und ich gehöre zu euch Eidgenossinnen und Eidgenossen dazu, mit allem drum und dran. Tja, selber schuld. Und, wie fühlt sich das an? Ich muss sagen, nach nichts. Ich fühle mich genau gleich. Irgendwie fühlt sich das so an, beziehungsweise fühlt sich nicht so an, weil es sich ja eben nicht anfühlt, als ob man ein Jahr älter geworden wäre. Nämlich genau gleich wie vorher. Ich spreche weder langsamer, noch habe ich mehr Geld oder mag Schokolade mehr. Diese mochte ich schon immer sehr. Aber womit jetzt Schluss ist, sind diese Klischeebilder von den Schweizerinnen und Schweizern. Denn als Bürger Helvetien nehme ich das jetzt viel ernster und Witze über meine Mitmenschen werden ab sofort nicht mehr gemacht. Tipptopp. Die heutige Folge heißt Annulliert. Meine erste Amtshandlung als Schweizer ist nun, dass ich mir das rote Büchlein besorge. Denn eine Bestätigung rot auf weiß wäre schon noch schön. Dafür muss ich erstmal meinen Ausländerausweis abgeben. Schweren Herzens gehe ich das letzte Mal zur Fremdenpolizei. Melde mich am Empfang an und stelle mich mit einem kräftigen, aber dennoch sehr dezenten Grüßer vor. Ich möchte mein Ausländerdasein ablegen. Bitte was? Ich wurde eingebürgert und ich muss meinen Ausländerausweis abgeben. Aha. Nummer 10. Blaues Knöpfli. Ich darf den blauen Knopf drücken, nicht mehr den roten. Der rote ist für ausländische Menschen, der blaue für Schweizerinnen und Schweizer. Statt nackter Nummer 2345 bekomme ich einen Buchstaben mit Nummer B23. Ich schlüpfe das erste Mal wie Neo durch den Kaninchenbau und sehe die Welt mit meiner neuen roten Brille. Setze mich zwischen eine unterzuckerte Eritreerin und einem leicht aggressiven Deutschen, beide schon circa eine Stunde wartend. Eine Mitarbeiterin der Fremdenpolizei nimmt Informationen der Wartenden auf, warum man denn gekommen sei. Der Deutsche erklärt erst einmal, dass er jetzt schon 88 Minuten wartet, und die Mitarbeiterin redet mit der Eritreerin, als wäre sie nicht ganz dicht im Kopf, mit einem langsamen Ton und viel zu laut: Was ist Ihr Anliegen? Dann kommt sie zu mir, ich sage, ich sei eingebürgert worden und ich wolle, ja okay, Sie können da Platz nehmen. Die Kollegin kommt gleich. Der Deutsche murmelt Arschloch und ich kann es fast nicht fassen, dass ich so schnell dran bin. Die zuständige Sachbearbeiterin kommt tatsächlich nach wenigen Minuten und fragt nach meinem Ausländerausweis, der mich jetzt seit 15 Jahren begleitet hat. Dieses unhandliche, für eine Brieftasche viel zu große Dokument mit den Farben von Kleidern von Rentnern bei einer Kaffeefahrt, ein unauffälliges Beige. Mit meinem Foto, das schon ein paar Jahre alt ist, dieses, auf dem die Angst in meinen Augen zu sehen ist, immer ausgewiesen werden zu können, und daneben das Ablaufdatum meines Aufenthaltsstatus. Zack! Die Sachbearbeiterin knallt einen Stempel auf mein Bild. Annulliert! Ich nehme das Dokument in die Hand und schaue die Sachbearbeiterin mit großen Augen an, bekomme aber kein Wort raus. Wisst ihr, wie der Pass beantragt? Sie schiebt mir einen Zettel rüber und ich immer noch ganz perplex, dass mein Ausländerdasein mit einem einzigen Stempelschlag zunichte gemacht wurde. Nein, weiß ich nicht. Viel zu leise und meine Stimme komplett annulliert, wie mein ganzes bisheriges Identitätsbild, an das ich mich doch so lange gewöhnt habe. Sie erklärt mir, ich müsse einen Termin machen und beim Passbüro vorbei.
Wird der Ausländer aus wie es braucht?
Ich sage, ja, gerne.
Gut. Dann muss ich den nur noch bearbeiten und die Ecke da oben abschneiden.
Nein! Zu Hause angekommen, mache ich einen Termin im Passbüro. Eine Woche später sitze ich dort bei einer anderen Sachbearbeiterin. Grüß Sache Schwabenland. Oh, Excuse. Verstehen Sie Schweizerdeutsch?
Also ernsthaft, hört das nie auf?
Ich antworte mit meinem Standardsatz. Ja, ich bin schon 15 Jahre. Mache ein Foto und eine Woche später habe ich das rote Büchlein in der Post. Zap, zap. Schnell und effizient. Wie mühsam und langwierig auch der Einbürgerungsprozess war, umso einfacher ist es, die Dokumente zu bekommen, wenn man mal durch den Kaninchengang durchgegangen ist. Fun Fact: In Deutschland dauert die Bearbeitung mindestens 6 Wochen. Und nun liegen meine knallrote neue Identität und die bordeauxrote ältere Schwester nebeneinander und starren mich an. Und ich weiß nichts mit ihnen anzufangen. Vielleicht reisen. Denn dann müsste ich mich ja entscheiden, ob ich nun als Deutscher oder als Schweizer reise. Also wie fühle ich mich jetzt wirklich? Wie möchte ich auftreten im Ausland? Jedenfalls Privileg Deluxe.
Schwabenland im Schweizerland.
Rabe Info.
Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Das war das Rabe-Info vom Freitag, den 6. September. Auf unserer Webseite rabe.ch gibt's Podcasts aller Infosendungen zum Nachhören sowie Videos, Fotos und weiterführende Links. Das nächste aktuelle Rabe-Info gibt's am Montag wieder, wie immer um 11. Dann diskutieren wir die Frage, wie Sicherheit und Gerechtigkeit in einer Gesellschaft hergestellt werden können, ohne Polizei und Gefängnis. Beigetragen zum heutigen Info haben Gisela Feutz und Salim Staubli. Am Mikrofon verabschiedet sich Katrin Hiss. Schön, seid ihr dabei gewesen. Habt ein wunderschönes Wochenende. Tschüss zusammen.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.